Hallo und herzlich willkommen zu eurem Next Set, eurer Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Leroy.
Und heute soll es um die Geschichte des Kraftsports gehen. Wo ist er entstanden? Wie lange ist er schon Teil unserer Geschichte? Bleibt dran und hört's! Die Geschichte des Kraftsports. Wir werden diesen Podcast in zwei Teile aufteilen, weil es doch sehr, sehr umfangreich ist.
Ja, die ganz viel zu reden.
Entstehung oder seit wann uns quasi Kraftsport oder Fitness oder körperliche Ertüchtigung eigentlich begleitet, das geht ziemlich weit.
Seit wann hat es angefangen, schwere Sachen vom Boden zu heben?
Genau, also ganz, ganz einfach gesprochen, seit der Frühzeit und der Antike. Also irgendwie Sachen, Gegenstände von A nach B zu räumen, um dann irgendwie die Umwelt damit zu beeinflussen, sei es Steine, Holz, Erde, die da irgendwie bewegt wurde als Werk oder Baustoff. Wie gesagt, seit der Frühzeit oder der Antike. Genauso aber auch wirklich speziell in Richtung so Schnellkraftleistung, also sprich Springen, Sprinten, das Werfen und Schleudern von irgendwie Steinen oder Sperren, das ist schon seit frühester Zeit, also seit wir noch Jäger und Sammler waren, Bestandteil, ja. Sei es für die Jagd gewesen, sei es eben zur Nahrungsbeschaffung oder eben zur Verteidigung.
Ja, oder sogar auch zum Spaß, also ich meine, jeder Kind hat man so in deiner Kindheit irgendwie... Ja, wer kann diesen Stein am weitesten werfen? Ja. Wer kann am längsten laufen, schnellsten laufen? Also einfach, ja, früher hat man nicht so Netflix oder solche coole Sachen, die Zeit zu angenehm machen.
Dieses spielerische Kräftemessen ist eigentlich schon seit frühestem Gedenken der Menschheit so ein Teil von uns. Ja, ja? Und wenn es nur darum geht, irgendwie die nette Nachbarin von nebenan irgendwie zu beeindrucken. Ja? Also die nette Höhlennachbarin von nebenan damals. Also das ist schon seit Jahrtausenden Bestandteil der menschlichen Natur, da irgendwie was zu machen. Aber die wirklichen handfesten Überlieferungen, das fängt eigentlich wirklich erst im antiken Griechenland an. Mhm. Also da haben wir seine Statuen, seine Schriften, erste Training, wirkliche Trainingskulturen, die wirklich im Hinblick auf Muskelkraft, Entwicklung von Gesundheit, Entwicklung von Ästhetik abgezielt haben, das geht so zurück wirklich auf das antike Griechenland, ja, bildliche Darstellungen, Schriften. Und dann wird natürlich eben Begriff sein, Olympische Spiele.
Ja, genau.
Aber nicht nur die, also olympische...
Arena-Kämpfe.
Arena-Kämpfe, genau, dann noch dann im Rom, ja. Genau, aber es gab halt auch so sportliche...
Zeigen der Kraft, dieser Macht über die Natur, über die Tiere,
die Rockstars der damaligen Zeit,
genau,
die Gladiatoren.
Ja.
Und neben diesen Olympischen Spielen gab es eben zum Beispiel auch noch die Sportspiele in Korinth, Nemea, Delphi. Also Olympia ist uns bis heute noch bekannt und das wird so weitergemacht, aber es war wirklich in dieser antiken Welt, in dieser Staatenwelt des antiken Griechenlands, war Sport ein ganz fester Bestandteil der Gesellschaft. Dort gibt es auch, wenn man so will, die ersten Philosophen, Philostratos, der so drittes Jahrhundert nach Christus gelebt hat, ist so der allererste, der so wirklich mittels Tragen schwerer Lasten oder das Ziehen des Fluges.
Fluorisierung des Trainings, ja, sozusagen.
Genau,
das
ist so gemerkt. Die ersten Trainingshinweise oder Trainingspläne, wenn man so will, so niedergeschrieben hat. Auch das Biegen von Eisenplatten und dann ganz, ganz wichtig, das findet sich immer wieder in diesen antiken Trainingsplänen, wenn man so will, du musst gegen Stiere und Löwen kämpfen.
Ja, das macht dich ganz stark. Ne?
Also ich denke dann halt so an die jetzige Zeit, so als Trainer, du sitzt so mit deinem Klienten und sagst so ganz klar, Jung, für den dicken Bizeps 5x5 Stierkampf. Ja? Und 3x10 Löwenring.
Ja, genau. Das, also ich weiß nicht, welche Fitnessstudio das ihr geht, aber wenn kein Löwenring da ist, dann musst du ja irgendwo anders hingehen.
Dann kann's nicht funktionieren.
Ja, nee, ohne Löwen geht's gar nicht.
Und aus dem antiken Griechenland gehen auch die ersten so Zeugnisse von wirklich krassen Persönlichkeiten zurück. Angefangen beim Bybon. Hm. Und Bybon war ein Gewichtheber der Antike, der wohl angeblich einen Sandsteinblock, der 143 Kilogramm gewogen hat, gehoben haben soll. Jetzt fragt sich natürlich, also stabil, ja. Jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, Alter, kann ja jeder behaupten, aber sein Trainingsutensil, also dieser Sandsteinblock, der trägt wirklich eine Inschrift und da steht drinne: Bybon, der Sohn von Phola, hat mich mit einer Hand über den Kopf gehoben.
Wow.
Also besser geht's nicht. Besseres Instagram-Selfie kannst du nicht machen, als du hast das auf den Stein reingemeißelt.
Ja, so, weißt genau, da? Ich brauche auch sowas.
Perfekt. Eine andere wirklich krasse Persönlichkeit, und die wird vielleicht einigen ein Begriff sein aus dieser Zeit, ist Milon von Kroton. Und Milon von Kroton war ein Ringer und auch sechsfacher Olympiasieger, also wirklich ein Rockstar seiner Zeit, wenn man so will.
Das ist schon was zu sagen.
Und auf den geht diese Legende vom Kalb bzw. Stier zurück. Also der war diese Persönlichkeit, der nachgesagt wurde, er habe als Trainingsmethode ein Kalb auf die Schultern genommen und hat dann mit dem Lunges gemacht, Kniebeugen. Also er hat es einfach geschleppt von A nach B.
Benutzt alles als Widerstand.
Als Widerstand, genau. Ja. Also als Langhantel, wenn du so willst.
Genau.
Das hat er so lange gemacht, bis aus dem Kalb irgendwann ein Stier geworden ist. Also der hat wirklich...
geschafft, also das ist schon ein Gewichtunterschied, also das ist schon,
Das ist die erste Form des progressiven Trainings gewesen, wenn du so willst. Also das Viech wurde von Tag zu Tag schwerer.
Ja? Er würde von Tag zu Tag sozusagen
auch stärker. Und er wurde immer stärker. Er konnte das halt auch noch schleppen, als es dann ein ausgewachsener Stier war.
Ja.
Zudem wird ihm nachgesagt, dass er halt einen gesunden Appetit hatte. Also er soll wirklich täglich 17 Pfund Fleisch und Brot gegessen haben und dazu erstmal 10 Liter Wein sich in die Rüstung gekippt haben.
Das klingt nach sehr, sehr gesund.
Stabil, oder? Also andere Ernährungstipps gebe ich auch schlussendlich nicht bei meinen Trainingsplänen.
Ja, genau. 10 Liter Wein ist Baustein.
Also Milon krass. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Gibt's auch ein schönes Bildnis von ihm. Das steht im Louvre. Jetzt soll nicht jeder nach Paris, um sich im Louvre das anzugucken. Aber wenn man den Namen einfach mal bei Google reinschmeißt und dann Wikipedia guckt, dann sieht man auch schon im Prinzip, wie dieser Milon ausgesehen haben soll als Statue. Und da steht dann im Prinzip auch nochmal so ein bisschen seine Lebensgeschichte.
Ja.
Und da muss man natürlich ein bisschen differenzieren, wie viel war davon jetzt echt und wie viel war
so ein bisschen Geschichte.
Viel ist so ein bisschen Märchen, Mythen, Legenden schlussendlich.
Ja. Vielleicht sind die 10 Liter Wein ein bisschen viel zu viel.
Waren wahrscheinlich nur 9. Höchstens.
Ja.
Aber was noch viel interessanter und viel wichtiger ist, dass wirklich auf dieses antike Griechenland auch die ersten Gyms zurückgehen. Also wirklich die ersten Fitnessstudios.
Ja.
Und das waren damals öffentliche Trainingszentren. Das heißt, das war nicht irgendwie nur den Reichen vorbehalten oder den Gebildeten vorgehalten, sondern es war wirklich in der griechischen Kultur so, dass du als normaler Bürger die Pflicht, wohlgemerkt, die Pflicht hattest, deinen Körper zu formen, zu stärken. Also du solltest deinen Geist stärken, aber dein Körper sollte auch stark sein.
Ja.
Und so war es dann halt wirklich für jeden vorgesehen, dass er in diese Studios gehen sollte. Und das Interessante ist, wir benutzen ja diesen Begriff des Gyms heute immer noch.
Ja, genau.
Aber den meisten ist gar nicht bewusst, was dahinter eigentlich steht. Das kommt vom altgriechischen Wort Gymnos und das heißt nackt.
Also.
Und das ist auch bei den Griechen so gewesen, also wenn du da in dieses Gymnasium gegangen bist, hast du nackt trainiert.
Also.
Also die Jungs haben da alle nackt trainiert.
Klingt sehr cool.
Also der absolut tiefste Gedanke dabei war natürlich, die Wehrertüchtigung der Männer zu stärken. Also der Gedanke war ja, Griechenland war aufgebaut als so eine Staatenwelt und jeder Staat war immer interessiert, irgendwie Krieg mit dem anderen zu führen, um seine Macht irgendwie zu stärken. Und dann sollte natürlich das einfache Volk in der Lage sein, irgendwie so schnell wie möglich Schwert und Schild in die Hand zu nehmen und ein Speer und dann kämpfen zu können.
Genau.
Und deswegen sollte auch jeder halt trainieren.
Ein bisschen trainiert sein, genau.
Exakt. Und so ein Gym bestand eben aus einer größeren Laufbahn, Ringplätzen, Freiflächen für Wurfübungen, also Speer und Diskus und Badebecken. Ja, also das komplette Wohlfühlprogramm, wenn man so
also
will.
Also eigentlich so, gibt es manche Fitnessstudios, die sowas gar nicht mal haben. Ne?
Die sind nicht mal halb so gut ausgestattet.
Genau.
Ganz genau. Ja? Okay, hast ein Solarium.
Ja, genau. Aber brauchst du keinen, du bist eh nackt in der Sonne, es passt auch. Ne?
Ja, genau.
Ist mit inklusiv.
Ja. Jetzt mag sich vielleicht der eine oder andere auch denken, so Gymnasium, wie passt denn das zusammen? Wir haben eine Schulform, zum Beispiel jetzt in Deutschland, die Gymnasium heißt.
Genau.
Und das geht wirklich zurück. Irgendwann, das waren ja soziale Treffpunkte, wo wirklich alle Bevölkerungsschichten hingekommen sind, um zu trainieren. Und das haben natürlich auch die großen Denker dieser Zeit, also sprich Sokrates, Platon, Aristoteles genutzt. Die sind da hingekommen und es war dann auch irgendwann ein Ort der Lehre. Also die jungen Männer haben da einerseits natürlich ihren Körper gestählt, haben dann trainiert. Und dann sind sie aber auch zusammengekommen, haben sich hingesetzt und haben halt den Worten dieser Gelehrten zugehört.
Ja.
Und daher kommt dann dieser Begriff, dass Gymnasium auch verbunden wird mit höherer Lehre.
Ja.
Und daher dann schlussendlich, dass da die Schulform draus geworden ist. Ein Gymnasium ist ein Ort der höheren Lehre.
Ja.
Und das geht darauf zurück.
Ja, dieser wirklich so auf Englisch heißt es so Recreation Center, wo wirklich also auch alles angeboten wird. Es gibt so Kurse, die man belegen kann und so ein bisschen Sportkurse und Lernen und verschiedene Sachen. Also genau, heutzutage ist das sogar, was immer noch enthalten ist.
Und ich habe ja schon die Olympischen Spiele erwähnt. Die gibt es ja so ungefähr seit 776 vor Christus. Und der Ursprunggedanke war ja, okay, wir müssen Göttervater Zeus ehren, deswegen halten wir diese Spiele ab.
Ja.
Aber schlussendlich gab es in den Olympischen Spielen damals wirklich wenig echte Kraftsportarten. Du hattest Ring, Boxen, Diskuswurf und Speerwurf. Das kann man da irgendwie so dazu zählen.
Ja.
Aber
man sieht ganz viel Kämpfen ist dabei, also diese Art, so dass man wirklich auch dazu gestaltet ist,
genau,
als Kämpfer zu sein im Falle des Krieges.
Das und vor allen Dingen auch vor den Göttern so zeigen, wo ist meine Kraft und wer ist der Stärkste, so dieses Herakleidentum, also die Söhne des Herakles, also des Herkules, wer sind die stärksten Männer, welche sind annähernd gottgleich und so. Also wirkliches Gewichtheben oder Steinheben oder so war gar nicht vorgesehen. Das war gar nicht integriert. Wichtiger oder interessanter Fakt dazu ist aber, dass zum Beispiel der Diskus, der damals verwendet wurde, der wog 5 Kilo. Der Diskus heutzutage bei den Olympischen Spielen, zumindest bei den Männern, wiegt nur 2 Kilo.
Okay.
Ja, kann man sagen, okay, 3 Kilo, aber 3 Kilo macht einen verdammten Unterschied.
Ja. Das und ist ein gewaltiger Unterschied. Sind sie auch bestimmt voll aerodynamisch gemacht und so.
Absolut.
Und bestimmt so reguliert.
Früher war das halt einfach nur eine schwere Tonscheibe.
Ja, genau.
Im besten Fall.
Ja.
So. Und die war, genau, die Aerodynamik war da nicht. Das war halt so ein gebogenes Halbei, was da durch die Luft geflogen ist.
Genau.
Irgendwann wurde natürlich der römische Einfluss auch in Griechenland so groß, ab dem 2. Jahrhundert vor Christus in etwa, dass immer mehr alles romanisiert wurde, die griechische Staatenwelt schlussendlich ja unterworfen wurde von den Römern. Die Römer hatten eher konservative Bestrebungen. Also das heißt, dass wirklich diese Leibesertüchtigung nichts war, was der einfache Bürger machen sollte. Das war wirklich nur zum militärischen Zweck vorgesehen.
Ja.
Einfach nur Ausbildung. Also nur Soldaten sollten das machen und dann halt zur Belustigung. Also sprich, genau was du schon gesagt hast, Gladiatoren.
Gladiatoren, also das Kämpfen, das Erobern, das diese Macht zeigen.
Ja. Genau. Aber der römische Bürger war sich dafür zu fein. Also der hat seine Freizeit eher damit verbracht, genau anderen dabei zuzugucken.
Das zu gucken, genau, ja.
Der ist dann in die Arena gegangen und hat sich angeguckt, wie die Gladiatoren sich die Schädel eingeschlagen haben oder irgendwelche Tiere da durchgejagt haben oder sowas. Nichtsdestotrotz aber gab es halt gerade bei den Römern die ersten wirklichen Berufsathleten, wenn man das so nennen will. Also ein Gladiator, der an sich eigentlich ein Sklave war, war schlussendlich so die erste Form des Berufsathleten.
Ja.
Der hat das natürlich im Zweifel nicht besonders freiwillig gemacht.
Genau, ja.
Andere wird es sicherlich gegeben haben, für die war das geil.
Ja.
Weil die haben sich feiern lassen in den Arenen und die wurden natürlich wie Popstars verehrt.
Genau, und sie hatten so einen Sinn oder Zweck in dem Leben,
sozusagen. Ja. Ja. Und ein erfolgreicher Gladiator, dem ging es nicht schlecht.
Ich meine,
der hat gutes Essen gekriegt, der hat Frauen gekriegt, Wein, so viel er trinken konnte. Und abgesehen von der Gewalt, der er ausgesetzt war, hat er für einen Sklaven ein sehr gutes Leben gehabt.
Ja, genau.
Genau. Und der normale Bürger, der ist, wie gesagt, also der hat sich das angeguckt oder der ist eher in eine Therme gegangen und hat da Chillaxen gemacht.
Ja.
Ja, und für den waren die Gladiatorenkämpfe so ein Zirkusspiel, was er sich dann gegeben hat in seiner Freizeit.
So, Fußball oder so, wie heute. Ja.
Was dann eher auch für den einfachen römischen Bürger funktioniert hat, war so Heilgymnastik. Da gibt es zum Beispiel die Überlieferung des Arztes Galenus, der so erste einfache Widerstandsübungen, also sprich Sit-up, eine Kniebeuge oder ein Liegestütz beschreibt.
Ja.
Genau. Und das wurde dann auch von den römischen Bürgern zu einem gewissen Grad gemacht. Also eher wirklich diese Heilgymnastik, aber nicht irgendwas, was in irgendeiner Weise damit zu tun hatte, dass du ein Schwert heben kannst und damit irgendwie...
Einfach das, was wir heute sagen, so dieser Functional Fitness eher so Bereich, so dass man...
Im weitesten Sinne könnte man...
Genau, man ein bisschen beweglich wird. Also man muss auch sagen, dass früher die Leute viel aktiver waren, weil sie auch die ganze Zeit überall fast hinlaufen mussten.
Ja.
Also keiner hat ein Auto oder öffentliche Verkehrsmittel, das gab es auch nicht. Also hattest du Geld für ein Pferd oder ein Esel oder was ähnliches.
Dann warst du ein gemachter Mann schon.
Genau, und dann könntest du das reiten oder hast du so einen Wagen oder sowas ähnliches, aber die meisten Leute mussten die ganze Zeit nur laufen und so. Also diese Probleme von Unbeweglichkeit hatten sie nicht unbedingt, aber genau, doch ein bisschen was.
Ja, und im Zweifel haben sie nicht so viel gesessen. Also die meisten Römer, die vorherrschenden Bewegungsmuster waren entweder von A nach B laufen oder liegen.
Genau.
Die Römer haben auch im Liegen gegessen. Gibt es ganz viele Bildnisse, also dass die haben nicht im Sitzen gegessen, wie wir an einem Armbrotstisch, sondern die haben halt auf so einer Pritsche gelegen und haben so seitlich dann gegessen. Das war so eher die römische Kultur.
Ja, bin ganz gespannt.
Das ist quasi zum Römischen Reich. Dann passierte eigentlich, was so Sport anging oder Kraftsport speziell, nicht viel.
Da war es relativ ruhig, also nichts vieles geändert hat.
Ja. Exakt, man kann eigentlich sagen, okay, Mittelalter ist eine Todeszone für den Kraftsport. Also da ist wirklich ganz, ganz wenig passiert. Also wenig ist überliefert zumindest. Ja, also dunkle Zeiten. Ein bisschen was gibt's übers Steinstoßen und Ringen.
Da war, glaube ich, ein bisschen mehr Kämpfen mit Religion und ganz viel anderes zu tun. Die Leute haben so viel Freizeit gehabt, glaube ich.
Ja, also die wesentlichen Überlieferungen, was man jetzt als Sport oder Schwerathletik oder die ersten Züge der Schwerathletik sehen kann, ist so das Rittertum. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja. Ein wirkliches Großereignis, was man wirklich sagen könnte, was im Entferntesten mit, nennen wir es mal, Kraftsport zu tun hat oder mit Powerlifting, sind wirklich so die Highland Games gewesen. Also von den Schotten.
Das ist ganz bekannt. Ja, gibt es immer noch.
Gibt es immer noch, genau. Geht so zurück aufs 10. bis 11. Jahrhundert. Und da ist wirklich halt Steinstoßen und Hammerwurf, aber hier Hammerwurf eben in einem festen Stil, war ein fester Bestandteil. Mhm. Und das werden die meisten irgendwo mal gesehen haben im Fernsehen, das sogenannte Caber Tossing. Also dieser Baumstamm-Weitwurf.
Ja.
Und der Baumstamm 4,5 bis 6 Meter in etwa und so 30 bis 60 Kilo schwer, das Ding. Also, dass man mal so ein paar dimensionale Vorstellungen hat. Ja, also, genau. Ganz schöner Knüppel. Nice to know. Ja, es ist nicht entscheidend beim Cable-Tossing, wie weit ich das Ding wegschleudere. Mhm. Ja, sondern in welchem Winkel der Baumstamm schlussendlich dann landet.
Ja.
Ganz genau. Also, er muss sich einmal quasi, er muss so eine Überkopfdrehung machen, er muss sich einmal überschlagen, aber dann ist es, du kriegst mehr Punkte, wenn er wirklich in einer geraden Linie zu dir liegt, wenn er irgendwie sich zur Seite dreht oder bei diesem Überkopfüberschlag quasi wieder zurückfällt, kriegst du Punktabzug.
Okay, ja, das ist eher die Technik und nicht wirklich. Also,
genau, ein sauberer Wurf muss es halt schlussendlich sein. Ansonsten so Kraftsport hat sich eher so ausgeformt als so Kraftakrobatik auf Märkten und so dieses Gauklertum. Also ziehendes Volk, was dann wieder so in diese Richtung so Zirkus und Kunststückchen ging.
Ja. Was auch da, also wenn heutzutage man zum Zirkus geht, also diese Leute, die diese Akrobatik, es ist super beeindruckend, also so wie schwer auch diese Übungen und was sie betreiben, so ist, ne? Also man wirklich braucht eine Ganzkörperspannung, um solche Sachen zu machen. Es ist richtig beeindruckend. Also,
Also gar keine Frage. Nur heute haben sie zum Teil halt die Möglichkeit, das irgendwie mit Geräten zu trainieren.
Genau,
Und früher war das dann halt einfach körperliche Ertüchtigung, wo man dann die Kraft entwickelt hat durch das Tun. Also die haben natürlich dann einfach diese Kraftakrobatik immer weiter geübt. Das wird auch heute natürlich noch so gemacht.
Genau.
Aber diese modernen Mittel, also eine Hantel oder irgendwie eine Rudermaschine oder sowas, das gab es halt einfach gar nicht.
Das macht so dann auch einen riesengroßen Unterschied, was man hebt und wie das aufgebaut ist und wie die Gewichtsverteilung ist. Also zum Beispiel so, vielleicht 10 Kilo zu heben, ist es möglich, aber wenn es voll unhandliches Teil ist, dann kriegst du es einfach nicht mal gehalten, nachdem du es hebst. Genau, es macht einen riesengroßen Unterschied.
Und da sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an, Itai, weil ich hatte es ja schon so geteased, also die ersten Anfänge der Schwerathletik waren im Prinzip dieses Rittertum. Und da sind wir genau bei diesem Punkt. Also die Ritter, die haben auch so gewisse Gymnastik gemacht, also sprich mal eine Liegestütze und sowas, um sich körperlich zu ertüchtigen, weil war ja auch wichtig fürs Jagen, Reiten und fürs Waffenhandwerk. Aber richtig an die Substanz ging es dann wirklich Rüstung an.
Ja.
Weil Rüstung, ganz locker, 25 bis 35 Kilo.
Ja.
Kettenhemd dazu, auch nochmal 10 Kilo. Ja, dann bist du locker bei 45 Kilo. Ja. Dann noch ein Schild, noch ein Schwert. Alter.
Genau. Und man hat auch diesen Helm und man atmet auch dadurch schlechter.
Schlechter, du siehst fast nichts, genau.
Ja. Also das ist wirklich schon was Besonderes, ja.
Also da brauchtest du schon einen kräftigen Arm, kräftige Schultergürtelmuskulatur.
Genau.
Die war vonnöten.
Genau, nur so richtig so ein Broadsword in einer Hand zu halten. Ich glaube, ich könnte es nicht machen. Also
nicht unter Swordmaster Level 50.
Genau, ja.
Ganz klar. Und dementsprechend, weil eben im Mittelalter ja auch so, ich sag mal, wenig Handfestes vorhanden ist, gibt es auch nicht wirklich viele krasse Persönlichkeiten, über die man sprechen kann. Also es gibt so bestimmte Sagen, zum Beispiel so die Sage von Christoph dem Starken von Bayern, der soll bei einem ritterlichen Wettkampf mal 182 Kilo schweren Stein gehoben haben und den 9 Schritte weit geworfen haben. Das sind dann aber so Sagen, die überliefert worden sind, weil das mal irgendeiner gesehen hat mit einem Auge und fünf Bechern Met.
Genau.
So, ja, also.
Ja.
weiß man nicht. Also man kann sich schon vorstellen, dass der Typ irgendwas Schweres gehoben hat und das auch weit geschleudert hat, aber ob das dann wirklich dann immer so...
neun Schritte oder zwei
Wie wurde das quantifiziert? Genau, also wie wussten die, dass das 182 Kilo sind und so? Ja. Wie standardisiert war das eigentlich damals?
Genau.
Wirklich interessant wird es dann eher so, wenn wir dann, gerade was den Kraftsport oder was diesen Fitnessbereich angeht, so langsam in die Neuzeit, also sprich ins 16. Jahrhundert so übergehen, da haben wirklich diese Körperübungen, Sportspiele, Wettbewerbe, die haben wieder an Bedeutung gewonnen, auch für das einfache Volk. Mhm. Und das geht viel auf diese Denker, dieses Denkertum aus dieser Zeit zurück. Also, dass du halt wirklich verschiedene Ärzte hattest. Name wäre hier zum Beispiel Hieronymus Mercuralis, der zum Beispiel die Art der Gymnastica verfasst hat.
So würde ich halt meinen ersten Sohn nennen.
Perfekt, perfekt. Einprägsamer Name. Und der dann halt wirklich so beschreibt, okay, wie du mit einfachen Hanteln, also noch nicht die Hanteln, wie wir sie heute kennen, aber mit einfachen Gewichten oder mit sandgefüllten Bällen so bestimmte gymnastische Übungen machen kannst, ja. Oder dann halt so Ärzte, Tissot, also nicht der Uhrenhersteller, ne?
Ja, genau.
Sondern das war ein französischer Arzt, französischer Chirurg, der halt beschreibt, okay, dass man mit bestimmten Übungen irgendwie die Rehabilitation vorantreiben kann, gerade nach Verletzungen, nach Schlaganfällen.
Genau, dass nicht nur Ruhe ist, das ist die einzige Möglichkeit. Also steht man nur, soll also einen gewissen Grad ruhen, aber ja, unser Körper, use it or lose it, hat ganz groß, und wenn man einen Monat im Bett liegt, ohne das Bein zu bewegen, dann verliert man enorm Muskelmasse, und man danach ist wirklich das Gehen schwierig. Ja. Also ist fast unmöglich, genau.
Und da ist auch wieder das Ding, wir hatten ja in der Antike wieder diese Empfehlung, man soll mit Tieren und irgendwie mit Bären und Löwen wresteln. Und zum Beispiel der Tissot hat ganz klar beschrieben, also okay, Wassereimer tragen, ja, klettern, Steine heben und ganz wichtig, die Glocke läuten. Und wenn ich höre, die Glocke läuten, muss ich mal an Quasimodo denken.
Ja, genau. Ne? Er hatte schon diese Gains an dem Rücken.
Absolut. Also wenn jemand einen Latissimus hatte, dann war es Quasimodo.
Ja.
Genau, und ansonsten viele Denker, auch Martin Luther zum Beispiel, der selber Ringer war, die beschreiben halt eben, dass das Heben von schweren Steinen oder schweren Stangen für einen gesunden Lebensstil und für eine Aktivität im Alltag wichtig und gut ist.
Sie haben schon wirklich selbst gemerkt, dieses Endorphinrausch, ohne das wirklich zu wissen.
Also ja,
wirklich, nachdem man trainiert, fühlt man sich geiler an. Hm. Also, obwohl das Training schwer ist, also wirklich jeder kann davon wirklich sagen, dass das Training war super hart und währenddessen wollte man sterben, aber danach fühlt man sich wie neu geboren. Hm. Obwohl wirklich man ermüdet ist, man fühlt sich im Kopf so voll klar und so, oh, war das ein gutes Workout. Hm. Ne? Das genau, die haben sich wirklich das bemerkt. Und ja.
Genau, also du beschreibst es sehr gut, ihnen wird nicht bewusst gewesen sein, was das eigentlich für eine Hormonkaskade im Körper freisetzt, aber sie haben gemerkt, okay, danach fühle ich mich besser, ich fühle mich irgendwie gesünder, Mensch, da muss ja irgendwas dran sein, das zu machen. Ja. Und aus der Zeit sind dann auch wieder mehr interessante Personen, also da sind auch wieder, wie viel davon ist Märchen, wie viel ist Fiktion, wie viel ist echt so, aber es gibt so Geschichten vom König von Polen, also und dem Kurfürsten von Sachsen, August der Starke. Und der soll halt zum Beispiel auch so Münzen und Pokale verbogen haben, Hufeisen zerbrochen haben und auch wieder angeblich gegen Bären gekämpft haben. Also dieses Bärenkämpfen, dieses Tierkämpfen muss irgendwas sein. Irgendwas machen wir falsch. Irgendwas ist uns verloren gegangen.
Ja, das ist ja...
Und da gibt es so eine lustige Geschichte von ihm. Er soll wirklich am gestreckten Arm einen Trompeter über die Brüstung des Wiener Stephansdoms gehalten haben und der musste dann Musikstück blasen, während er ihn da gehalten hat.
Okay.
Derbe gechillt. Ja? Also für den Trompeter nicht so, aber für ihn.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ganz geil.
Und ein anderer, diese Menschen wurden dann auch in dieser Zeit auch als sogenannte Kraftmenschen bezeichnet. Ein anderer wäre zum Beispiel Johann Karl von Eckenberg. Und der wurde gesponsert. Das war der erste Kraftmensch, der gesponsert wurde. Der wurde von Friedrich Wilhelm I. nämlich sogar gesponsert. Und in der Art, dass er ihm in Berlin ein eigenes Theater ermöglicht hat, wo er eben diese Kraftakte vorführen konnte. Wow. Das war dann zum Beispiel, dass er Ankerketten zerrissen hat oder Kanonenrohre umhergetragen hat. Und damit hat er sein Geld verdient.
Ja, das ist schon was Besonderes. Also das ist wirklich cool. Ja.
Auch Teil, wenn man dann weiterguckt in die Zeit der Aufklärung, dass ganz viele Philosophen, so Rousseau und so, im Prinzip mit ihrer Rückkehr zur Natur, das schon beschrieben haben, dass es halt unglaublich wichtig ist, eine körperliche Entwicklung für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele einfach herstellen zu können, dass seine körperliche Entwicklung wichtig ist. Und auch Rousseau hat wieder beschrieben, also man soll schwimmen, man soll klettern, springen, Gewichte heben, Stein stoßen und Gleichgewichtsübungen ausführen, genau, um sich halt körperlich weiterentwickeln zu können.
Ja, das merkt man auch. Also wirklich, wenn man nicht trainiert und dann fängt an zu trainieren, man fühlt sich einfach geschickter, man fühlt sich eine bessere Verbindung zu seinem Körper, also das bestimmt, was sie auch meinten, dass also diese Verbindung von Seele und Geist mit der Körper, weil wirklich dieser Einbauung von motorischer Einheiten, das führt, dass man gezielter und besser seinen eigenen Körper steuern kann und man fühlt sich auch gesünder an, also sie haben wirklich dieser, was wir heutzutage als Wissenschaft schon bewiesen haben, wussten sie dann wirklich, dass das, also haben sie spekuliert, dass
Mind das, Muscle Connection?
Genau, ja, solche Sachen dann ja wirklich spekuliert und ja gezeigt, dass es funktioniert.
Ja. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den wirklich interessanten Sachen und wo die meiste Entwicklung stattgefunden hat, ist wirklich das 19. Jahrhundert. Also hier kann man wirklich schon langsam davon reden, dass wir
Oldschool Bodybuilder.
Dass wir, also Oldschool Bodybuilder, dass wir wirklich in diesen Bereich kommen, dass wir davon sprechen können, okay, das ist in den Grundzügen das, was wir auch heute noch unter Kraftsport zum Beispiel verstehen.
Genau.
Gerade in Europa und Amerika hat, was Krafttraining angeht, so ein richtiger Boom stattgefunden. Also in der Zeit wird auch davon vom First American Weight Training Boom gesprochen, bei dem es wirklich erste Trainingsprogramme von Gesundheitserziehern und Ärzten gab, die dann wirklich beschrieben haben, okay, welche Übungen sind sinnvoll, was muss ich machen, wie muss ich das irgendwie ausführen, wie oft muss ich das ausführen.
Ja.
Und aus der Zeit gibt es auch, oder aus der Zeit stammt von David P. Butler, das allererste Fitnessstudio, welches in Boston eröffnet wurde, mit eigenen Übungskonzepten und Trainingsmaschinen. Und gerade bei den Trainingsmaschinen, da werde ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Stichwort Zander-Apparat. Super geil, super interessant. Da hätte
ich ein bisschen Angst, dieser Trainingsmaschine USA, so früh, da bestimmt hast du eine falsche Bewegung gemacht und Finger weg.
Ja, Finger weg, aber Bizeps doppelt dick.
Ja.
Also irgendwo muss man ja mal Abstriche machen.
Genau. Ja.
Also ganz klare Prioritäten setzen.
Genau, also mit meinen Fingern kann ich gut leben, aber mit kleinen Bizeps würde ich einfach lieber sterben.
Du sprichst mir aus der Seele. Das erste Fitnessstudio in Europa hingegen geht auf 1840 zurück. Das war in Paris. Das war eine größere Trainingshalle, die da aufgemacht wurde, speziell für Krafttraining. Und das war so konzipiert, dass du da auch Balkone hattest, wo Zuschauer dir zugucken konnten. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, wie im Römischen Reich bei den Gladiatoren kämpfen, dieses Zugucken. So ein Unterhaltungs-, so ein Entertainment-Faktor, der damit reinkommt. Ja. Also das ist im Prinzip das Training gesellschaftlich so angesehen war, dass Leute sich das angucken wollten.
Ja.
Dass das für die Unterhaltung war. Gerade aus dieser Zeit und aus diesem Fitnessstudio geht auch die erste Benutzung von Langhanteln zurück. Das sind aber damals noch so eine Kugelgewichte gewesen. Also du hast wirklich eine Langhantelstange gehabt, an der war fest installiert zwei Kugelgewichte. Und das war noch weit entfernt von dem, was wir heute als Handelscheiben kennen.
Genau.
Mit, ich schieb das runter und mach irgendwas anderes auf.
Genau.
So eine Langhantel, wie wir sie heute kennen, das hat so angefangen 1910 gab es da so die ersten, so als kleiner Entwurf.
Ja.
Und ansonsten diese Oldschool-Gewichte, die waren dann halt gefüllt mit Blei, Sand oder eben, wie gesagt,
einfach
aus einem
Eisen,
Guss. Ein Guss, ein Gussstück, aus dem das da geschlagen wurde, von noch stärkeren Männern.
Ja.
Genau. Ja. In der gleichen Zeit hat sich auch gerade in Deutschland zum Beispiel das Turnen total entwickelt unter Friedrich Ludwig Jahn, auf denen das wirklich das Geräteturnen, so wie wir es heute kennen, zurückgeht.
Ja.
Also der hat wirklich Turngeräte wie Reck und Barren entwickelt.
Mhm.
Und das ist so, wenn du so willst, der Urvater
des
Turns, des Geräteturns gewesen. Gerade in Deutschland hat das so viel Anklang gefunden, weil im Prinzip die Idee des Turns damals war, wehrhafte, patriotische, junge deutsche Männer zu formen, die gegen Napoleon zu Felde ziehen.
Aha. Ja, also auch wieder dieses Kämpfenprinzip.
Exakt, also wieder dieser Gedanke, wie kriege ich die Leute halbwegs zu Soldaten?
Ja, genau. Und nicht das genau zu sagen, also so heimlich, dass sie...
Durchs Hintertürchen.
Genau.
Exakt, ja, so nach dem Motto, so philosophisch wieder, also macht mal was, Körper und Geist im Einklang, aber in Wirklichkeit wollen wir euch einfach nur eine Waffe in der Hand drücken und dass ihr nach 10 Kilometer Marsch nicht gleich umfallt.
Nicht umfällt, genau. Das ist dann,
Heilgymnastik hat sich in der Zeit auch, oder Per-Henrik Ling, in Schweden entwickelt und da kann man so sagen, der Per war der Erste, der es verstanden hat, wie man ein Konzept aufbaut, was man verkaufen kann. Weil diese
erste Mal Geld daraus machen.
so, man könnte fast sagen, so der Ursprung des Fitness-Franchise.
Ja.
Weil er hat diese
Fitness-Industry, ja.
Die Fitness-Industry, er hat halt seine Heilgymnastik so in vier Hauptrichtungen aufgebaut. Einmal pädagogisch, also damit er es wirklich an Schulen verkaufen konnte.
Genau.
Militärisch, ans Militär verkaufen.
Klar.
Medizinisch, an die Medizin verkaufen. Und dann schlussendlich so ästhetische Sinne, ästhetischer Zweck. Also wie kriege ich die Leute dazu, die halt so Ego.
Ja, die, genau.
Die einfach Ego gut stärken wollen. Die wollen einfach gut aussehen wollen, genau. Ganz genau.
Und das ist wirklich auch ganz einfach. Ne? Man brauchte, also naja, vielleicht in der Zeit nicht so einfach. Da brauchtest du vielleicht dein ganzes Leben sparen für so ein Foto schießen. Heute mit dem Handy kannst du innerhalb von 10 Sekunden 25.000 Fotos hochladen. Aber da brauchte man wirklich sein ganzes Leben. Und wenn irgendjemand die Augen nicht offen hatte, dann musst du ihn umbringen, weil da hattest du kein Geld mehr für ein anderes Foto.
Das sind die besten Fotos, auch heute noch. Und genau, aber das war wirklich die erste staatlich anerkannte Gymnastiklehre, also von dem Ling, die in Schweden wirklich anerkannt war und halt auch staatlich unterstützt wurde,
genau,
und das so angesehen wurde. Und der hat damit ganz gutes Geld verdient. Und jetzt hatte ich ja von den Zander-Apparaten gesprochen. Also diese ersten Krafttrainingsgeräte, die wurden vom Arzt Gustav Jonas Wilhelm Zander entwickelt und heißen deswegen Zander-Maschinen oder Zander-Apparate. 1865 war das in ungefähr. Und ich kann jetzt jedem nur raten, der sich das gerade anhört, Zander-Apparat einmal in Google reinzuschmeißen.
Ja.
Die Dinger sind der absolute Hammer. Also wenn du dir heute eine Scott-Köhl-Maschine oder einen Beinstrecker anguckst, das ist nicht so weit weg von dem, was er da mal entwickelt hat. Also das hat sich nicht allzu krass weiterentwickelt.
Genau,
das sieht fast 1:1 immer noch so aus.
Ja.
Und das Schöne daran war, das waren die ersten Geräte mit variablen Widerständen, weil bis dato waren wirklich die ganzen Kraftgeräte so konzipiert, dass du nur ein einziges Gewicht.
Hast, genau.
Du hast meinetwegen 10 Kilo gezogen oder hochbewegt in irgendeiner Art und Weise.
Genau. Und wenn du weniger hättest, dann Pech. Und wenn du mehr wolltest, dann musst du einfach zwei irgendwie in einer Hand schaffen. Sonst ging das gar nicht.
Exakt. Und das war halt variabler Widerstand und das war halt ein Novum. Also das gab es so noch nicht. Das war geil.
Ja, genau.
Und das wurde damals halt wirklich in größerem Umfang in der Medizin benutzt. Ja, wieder Reha-Sport. Also das meiste, gerade was so Kraftgeräte anging, war zu der Zeit wirklich eigentlich so in Richtung, dass man gemerkt hat, medizinisch im Reha-Bereich, das hat einen Mehrwert.
Ja,
das hilft den Leuten.
Aber ist auch, also ich würde sagen, es ist fast überall so, auch heutzutage, man sieht, dass ganz viele Sachen werden neu entwickelt für Militär, und dann werden sie auch für den Alltagverbraucher auch gemerkt, das könnte auch gut klappen.
Hm.
Und dann wird, nachdem es ein bisschen industrialisierter wird, ein bisschen billiger wird, dann kann es man auch an dem Alltagverbraucher weitergeben.
Absoluter Exkurs an der Stelle, aber genau das gleiche Prinzip ist es zum Beispiel mit Informationstechnik. Die meiste Informationstechnik, sprich Handy und solche Sachen oder gewisse Computergeschichten, die gehen alle zurück aufs Militär.
Ja, genau. Weil, das Internet und
genau, also schnelle Datenübertragung fürs Militär, super wichtig gewesen. Befehle übertragen, Feindpositionen übertragen. Und dann hat man gemerkt, ey, das ist ja auch ziemlich geil, wenn man das irgendwie der breiten Masse zur Verfügung stellt, weil damit kann man Geld machen.
Genau, genau, selben Prinzip, genau.
Ja. Wie sah es jetzt mit der Schwerathletik aus? Also sprich wirklich mit Gewichtheben. Und da gab es genau in dieser Zeit, also wirklich, da haben Impulse stattgefunden. Also seit dem 18. Jahrhundert gab es wirklich ein Regelwerk fürs Boxen und organisierte Wettkämpfe haben stattgefunden zu der Zeit. Erste deutsche Meisterschaft im Gewichtheben 1893, 1898 die erste Gewichtheber-Weltmeisterschaft. Und seit 1879 hatte sich dann zum Beispiel auch das deutsche Ringen in Vereinen organisiert. Die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit fanden dann auch statt 1896, welche dann zum Beispiel das Gewichtheben und das Ringen wieder beinhalteten.
Ja.
Oder das Ringen war ja auch schon bei den antiken Spielen beinhaltet, aber das Gewichtheben war halt neu.
Noch ein Teil davon, ja.
Es ist ein
neues Sport sozusagen.
Und da gab es dann zum Beispiel so die ersten krasseren Athleten, zum Beispiel Karl Abs, der auch The German Oak genannt wurde.
Das ist ein Name.
Stabil.
Ja.
Ja. Also, und der hat halt zum Beispiel das Ringen durch seine Erfolge in Deutschland unglaublich populär gemacht zu der Zeit.
Genau, es ist auch so, dass manche Sportarten brauchen einen bestimmten Persönlichkeit.
Eine Zugfigur, die das
hoch... Genau, ne, also
genau.
Jeder kennt Schwarzenegger, jeder kennt Muhammad Ali, kennt Michael Jordan. Also jeder Sport hat sein Idol.
Ja.
Das auch Leute, die... Also es ist nicht nur im Sport, also jeder kennt Albert Einstein.
Ja.
Also diese Leute...
Und jeder kennt von Albert Einstein das Bild, wo er die Zunge rausstreckt.
Ja,
genau. Und wenn du die Leute fragst, dann sagen die meistens auch so, ey, der Typ, der die Zunge rausgestreckt hat.
Genau, also es ist wirklich so, dass dieser... diese Icons, die super stark und super dafür begabt waren, die machen auch ganz viel aus und die führen auch zu Interesse von den Allgemeinschaften.
Ja. Und das war dann schlussendlich irgendwo dann die Ära der Kraftmenschen. Also diese Zeit von 1880 bis 1930 wurde dann irgendwann zur Ära der Kraftmenschen. Ja? Mhm. Und das waren so die Anfänge des Körperkults, die Anfänge des Bodybuildings, die sich da zum Beispiel rauskristallisiert haben. Das waren damals noch meistens so zirkusartige Kraftakte. Ja. Also wieder so
dieses schweres Heben.
Stemmen von Eisengewichten, Verbiegen von Bahnschwellen, ja. Heben von Pferden und Ochsen. Also so ganz abstruse Sachen.
Genau.
Aber halt so Sachen, wo sich der Autonormalverbraucher gedacht hat, übermenschlich.
Ja, genau.
Also übermenschlich.
Ein Freak.
Genau, und deswegen halt dieser Begriff der Kraftmenschen. Das waren keine normalen Menschen, das waren Kraftmenschen. Ja. Ne?
Was theoretisch auch, also zum Teil auch stimmt, weil diese Leute waren auch mehr begabt, diese bestimmte Sachen zu machen. Also nicht jeder könnte sowas machen. Also
wenn man, deswegen, also alle Namen, die wir genannt haben, direkt einfach mal bei Google reinschmeißen. Wenn man sich die Leute anguckt, du siehst, dass die für ihre jeweilige Sportart eine Begabung, eine genetische Begabung haben.
Genau.
Also das sei es der Körperbau gewesen, einfach schon. Die meisten, wir kommen dann später zum Beispiel auch noch auf Eugene Sandow zu sprechen oder Milo Baros, überdurchschnittlich groß.
Ja, genau.
Für die damalige Zeit sehr, sehr natürlich kräftig gebaut. Und jetzt muss man sagen, das war eine Mangelzeit. Also da war nicht, ich gehe mal zu McDonald's und hol mir einen McRib, sondern
oder bei Aldi jetzt auch so Hähnchenbrust tonnenweise kaufen, dann immer noch mit 20 Euro
qualitativ hochwertige Nahrung, also alles, man muss fairerweise sagen, damals war alles Bio.
Genau, ja. Es gab keine Schlachthof, also richtige so.
Aber gerade an Fleisch zu kommen war schwer.
Ja, das waren Leute, die wirklich einfach so richtig, also
du brauchtest Kontakte, um irgendwie an Fleisch zu kommen.
Genau, du musstest entweder ganz viel Geld haben und du musstest auch genetisch dafür begabt sein. Also es ist wirklich, das sind solche Sachen, die passieren ab und zu mal. Also wirklich.
Weil einer von 10.000.
Genau, also es könnte wirklich auch sein, dass ich geboren würde, eine bestimmte Sache zu machen, aber bei mir würde nie das Interesse geweckt oder sowas und dadurch würde ich mein ganzes Leben was anderes betreiben, obwohl ich genetisch bedingt bin, genau diese eine Sache zu betreiben und das ist genau das, was bei den Leuten passiert ist.
Also gute Zufälle, dass sie da irgendwie drangekommen sind.
Genau, right place, right time.
Exakt, exakt, genau das. Und zu der Zeit gab es ja keine wirklichen Wettkämpfe, also weil das Problem war ja mit diesen Kraftakten, wie willst du das standardisieren? Ja. Wie willst du standardisieren, dass einer ein Pferd hochhebt oder eine Bahnschwelle zerbiegt oder so? Ist ja nicht so, dass man sagt, okay, heb jetzt dieses 150 Kilo Gewicht, wenn du das geschafft hast, muss der andere das schaffen, wenn beide das geschafft haben, dann erhöhen wir um 2,5 Kilo, so lange, bis einer das nicht mehr kann.
Genau.
So, einfaches Ausschlussprinzip. Das änderte sich dann mit Milo Baros und das war wirklich der allererste stärkste Mann der Welt. Da gab es wirklich einen Wettkampf, der fand am 15.03.1930 statt. Und Milo Baros, das ist wieder so ein Künstlername, der hieß eigentlich Emil Bar und der hat sich Baros genannt. Da sind wir wieder, also Milo wegen Milon von Kroton. Und Baros ist dann halt so aus seinem Familiennamen Bar, das klang einfach cooler irgendwie.
Ja. So ein Stage-Name haben ganz viele, ne?
Exakt, damals hat er schon angefangen mit diesem Stage-Name, schlussendlich, Genau das gleiche ist dann mit Eugene Sandow, das ist nämlich auch nicht sein richtiger Name, aber da kommen wir gleich noch dazu. Aber man muss dazu sagen, diese Ära der Kraftmenschen ist nicht eine reine Männerdomäne gewesen. Es gab auch Frauen, also zum Beispiel so Elise Luftmann war eine der ersten Kraftakrobatinnen in Deutschland. Kann ich auch nur sagen, direkt reinhauen, einfach mal sich angucken. Also das war nicht eine reine Männerdomäne. Das waren auch Frauen, die das gemacht haben. Und die hat genauso Sachen verbogen, schwere Gewichte gehoben oder sogar teilweise 2-3 Männer aus dem Publikum dann hochgehoben und durch die Gegend geschleppt und so Sachen. Ne? Was halt damals noch abstruser gewesen sein muss. Ja? Genau, also bei den Männern sagt man noch so, genau, so ein Halbgott, irgendwie sowas. Ja. Aber bei den Frauen muss das dann wirklich so wie von einer anderen, komplett anderen Welt gewesen sein. In dieser Zeit entstanden dann auch wirklich diese ersten Trainingspläne für die Massen. Also das war angefangen bei Moritz Kloß, der selber Trainingsanleitungen für Hobbysportler geschrieben hat und eins seiner Trainingsbücher hieß oder heißt das Hantelbüchlein für den Zimmertoner. Ja, sehr, sehr passender Begriff für die damalige Zeit.
Kurz und knackig,
Dann gibt es halt auch noch andere sehr, sehr bedeutende Namen aus der Zeit, sind zum Beispiel Max Sick, Karl Friedrich Müller und jetzt Stille, Karl Friedrich Müller, wir haben ihn schon zweimal erwähnt, Eugene Sandow. Er hieß eigentlich Karl Friedrich Müller, das war sein bürgerlicher Name, aber Karl Friedrich Müller
Ich wiederhole nochmal, Karl Friedrich Müller. Ja, klingt nicht, vor allen Dingen nicht in den USA, da musst du Eugene Sandow heißen.
Klingt ein bisschen stärker.
Dann gab es noch den russischen Löwen, George Hackenschmidt.
Ja.
Und jetzt sollten einigen die Öhrchen klingeln, weil
Hackenschmidt?
Hackenschmidt sagt mir irgendwas. Ja, es gibt eine Maschine, die heißt so.
Ja.
Ratet mal, warum. Ja? Ja. Er war wirklich der Namensgeber dieser Hackenschmidt-Maschine, beziehungsweise nicht der Maschine per se, sondern er hat eine Form von Kniebeuge entwickelt, wo er halt wirklich eine Langhantel hinter seinem Körper entlang geführt hat und da eine Kniebeuge ausgeführt hat. Hex-Squat. Und das sieht verdammt ähnlich aus, als wenn man das auf der Maschine machen würde.
Ja.
Nur er hat das halt nicht auf einer Maschine gemacht, er hat das halt einfach mit einer Langhantel gemacht.
Also
ich
habe es probiert mal mit einer Langhantel und ich könnte es nicht, also mir war es zu schwer, da muss man so viel beachten und das richtig Ganzkörperspannung haben, weil das wirklich dann man rundet ganz schnell den Rücken. Ja. Also das ist, wer wann mal was Schweres probieren will, kann ruhig mal probieren, so ein richtiges Hack-Squat zu machen. Ist nicht einfach.
Max Sick zum Beispiel, das ist der Urvater des isometrischen Trainings, also der und des Posings. Also auf den geht so ein bisschen diese Idee zurück, dass, also wie sah sein Training aus? Sein Training sah so aus, dass er wirklich ohne Widerstände trainiert hat, versucht hat, seine Muskulatur bewusst isometrisch so hart anzuspannen, also so hart zu flexen, wie es nur geht, und dabei bestimmte Posen einnahm. Und daher geht das zurück, dass er so der Urvater des Posings ist und des isometrischen Trainings.
Genau.
Natürlich hat er später auch angefangen, gegen Widerstände zu trainieren.
Genau, also aufgrund von seiner Prinzipien kann man jetzt heutzutage nicht mehr im Spiegel bei McFit gucken, weil alle Posen davor.
Auf ihn geht's zurück. Exakt das.
Ja.
Und das Interessante an ihm ist halt wirklich, dass den Großteil seiner Zeit, wo er halt dieses isometrische Training an den Tag gelegt hat, muss man dazu sagen, Körpergröße 1,63, also die Leute waren damals verdammt klein, verhältnismäßig klein, 67 Kilo, und er konnte trotzdem sein zweifaches Körpergewicht reißen und stoßen.
Das
nur mit diesen isometrischen Training.
Ja, das ist schon hart.
Also da geht schon einiges.
Ja.
Noch interessanter und noch mehr die Entwicklung, wie es heutzutage ist, geht wirklich auf so eine Persönlichkeiten wie eben Eugene Sandow zurück und auf George Hackenschmidt, aber ich würde sagen, das erstmal für den ersten Teil der Kraftsportgeschichte.
Ja.
Und den zweiten Teil und wie eigentlich alles so wirklich geworden ist, wie es heute ist, das machen wir ein anderes Mal.
Ja, also somit sind wir heute am Ende unser Set gekommen. Wir hoffen, ihr habt Spaß und ihr habt was gelernt. Bis zum nächsten Set.
Bis dann.